Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 173. Außer mir heute mit dabei der Marvin.
Hi.
Und der Dennis.
Hallo.
Die Alex hat es leider kurzfristig von den Socken gehauen. Irgendwie sind wir diese ganze Grippewelle noch nicht so ganz los. Was wir aber los sind, ist ein bisschen Frust, weil wir haben es geschafft, am Wochenende gegen den HSV zu gewinnen. Und wir haben sage und schreibe 2 Elfmeter zugesprochen bekommen. Herr Marvin, was sagen Sie dazu?
Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl gehabt, als hätten wir es die ganze Zeit auch ziemlich versucht. Das klingt jetzt zwar böse, aber man ist ja auf der Welle rumgeritten, die man in den Wochen zuvor auch irgendwo proklamiert hat, dass es ein bisschen Probleme gab mit Schiedsrichtern, dass wir immer wieder Pech hatten, was de facto ja auch ganz klar der Fall ist. Und dann haben wir auch relativ früh versucht, hier uns einen Elfmeter, also ganz ehrlich, wenn ich das aus neutraler Sicht beobachte, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Eintracht wirklich auch sehr erpicht darauf war, wirklich einen Elfmeter zu bekommen. Für mich war der erste übrigens auch ganz ehrlich keiner. Der zweite war einer, den hat dann Meier.
Ja.
Hallo?
Den hat dann Meier. Ja, das ist diese Meier-Automatik. Wenn man anfängt, über den Fußballgott zu lästern, dann wird hier automatisch der Ton abgeschaltet.
Gut, dann führen wir es weiter. Da hat der Meier den verschossen, wollte der Marvin wahrscheinlich sagen.
Ich glaube, da war dann auch zu viel Druck drauf, oder? Also ich meine, ein Tropni wäre an der Stelle definitiv nicht mehr rangekommen.
Er wollte es ein bisschen zu genau machen. Also der Elfmeter, ich habe es ja auch leider erst durch das im Stadion, im Block, sieht man meistens durch die ganzen Fahnen direkt live nichts. Ich konnte dann auch erst sehen, was dann passiert ist, später in der im Sportstudio und in der Sportschau. Und da muss ich wirklich sagen, da wollte er es ein bisschen zu genau machen. Den ersten hat er ja eiskalt verwandelt. Marvin hat es ja schon angesprochen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man das pfeifen muss. Ein bisschen, ja, sah ein bisschen sehr, sehr unglücklich aus, wie, ich weiß gar nicht, welcher Gegenspieler war das denn? Also Pierson hat ja den Elfmeter bekommen. Gegen wen hat er gespielt? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. War unsicher, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aber auf jeden Fall der Spieler, der den Elfmeter verursacht hat, hat ihn ja im Endeffekt
Körper.
Ja, hi Marvin, du bist wieder da. Steig doch gerade mal ein.
Nee, ja, was ich eigentlich nur sagen wollte, ich fand halt, dass die ganze Zeit von der Eintracht am Anfang ziemlich versucht wurde, einen Elfmeter zu schinden. Also so habe ich das Gefühl, als neutraler Zuschauer kam es mir ein bisschen so vor. Da waren auch die ein oder anderen strittigen Szenen dabei, aber das hätte man jetzt, also gerade den Elfmeter, der jetzt zum 1-0 geführt hätte, meiner Meinung nach nicht zwingend geben müssen.
Naja, es war schon ein Kontakt da, also da kannst du halt wenig dagegen sagen, aber natürlich. Wir haben es über die letzten Wochen natürlich auch, also wir in Form von die Eintracht und die Presse natürlich auch öfters beschrieben, dass das jetzt der x-te Elfmeter war, den man uns zu Unrecht nicht gegeben hat. Ich meine, das beeinflusst so einen Schiedsrichter natürlich schon. Der guckt dann schon genauer hin und will sich da nicht irgendwie da die Blöße geben. Und das ist natürlich auch das, was so eine Mannschaft dann weiß, ja. Wenn du dann nicht als irgendwie Schwalbenkönig da bekannt bist und eine Berührung da ist und dich fallen lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Elfmeter bekommst, doch mittlerweile um einiges größer.
Ja, na klar. Ich meine, man muss auch sagen, dass das so ein bisschen auch die Stimmung im Stadion ja befeuert hat. Ne? Also du hast wirklich gemerkt, der Schiedsrichter hat auch dazu beigetragen, dass die Stimmung sehr, sag ich mal, aufgeladen war und dass es dann auch ein bisschen stimmungsvoll war. Ja, und ich meine, wie gesagt, ja, der eine wird den Elfmeter geben. Ich fand es eher ein bisschen zu hart, aber du hast vollkommen recht, das war jetzt keine absolute Luftikus-Entscheidung. Ich finde nur, manchmal werden so Dinge einfach zu schnell gegeben. Aber zum Beispiel der zweite Elfmeter war für mich auch ein klarer Elfmeter.
War eindeutig.
Ja, ja, klar, also der hat da extra nochmal den Fuß rausgetan, also da gibt's nichts zu diskutieren.
Und auf allem, wenn man es dann wieder über die gesamte Distanz sieht, kann man sagen, na gut, ein Elfmeter zu Unrecht bekommen, den anderen auch bekommen, aber nicht verwandeln, also gleicht sich dann ja wieder aus. Könnte man theoretisch so sagen, ja. Naja. Aber die Eintracht war ja auch wirklich das wirklich wesentlich bessere Team in der ersten Halbzeit, abgesehen von dem Elfmeter. Da waren wirklich wesentlich mehr Chancen auf Seiten der Eintracht. Mich hat es ein bisschen geärgert, dass du nicht einfach nachgesetzt hast, in dem Sinne, dass du mal das 2-0 ganz locker gemacht hast. Denn das 1-1, was in der zweiten Minute der Nachspielzeit gefallen ist, darüber könnten wir uns theoretisch auch überlegen. Wir könnten auch darüber reden, denn Fakt ist ja, eigentlich war nur eine Nachspielzeitminute angesetzt, ja, und das Gegentor passiert in der zweiten. Naja, gut, aber kannst du auch den Schiedsrichter verstehen, dass er halt nicht keinen Angriff des HSV einfach so abpfeift? War trotzdem ein bisschen blöd für die Eintracht. Der erste richtige Angriff des HSV geht dann natürlich ins Tor und da steht die Abwehr dann auch wieder blöd da, ne? Sehr ärgerlich, denn der Spielverlauf war eindeutig so, dass die Halbzeit der Eintracht gehört hat.
Auf jeden Fall, da hast du voll und ganz recht. Wir hätten früher das 2-0 machen müssen. Das sehe ich haargenauso wie du. Es war ein bisschen das Problem. Diese Szene war wieder bezeichnend dafür, welche Probleme wir dann doch in der Abwehr haben. Mit dieser zusammengestückelten auch natürlich. Der Abwehrchef hat ja wieder gefehlt. Ein Mattlung kam. Wenn du schon auf Abseits dann spielst in der Situation, darfst du sowas eigentlich nicht mit einem Mattlung machen,
der kommt da einfach nicht schnell genug wieder raus. Also,
ja, das hat ja ewig gedauert, bis der wirklich an den Strafraumrand kam. Und in der Zeit war natürlich die Schnittstelle sehr schön, der Pass gespielt, eiskalt am Trapp vorbeigelegt. War auch gut gemacht vom Stieber, muss man auch sagen. Aber es hätte nicht sein müssen. Also du hast voll und ganz recht, der Spielverlauf war ein bisschen auf den Kopf gestellt. Denn eigentlich waren wir die deutlich bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit.
Ja, auf jeden Fall. Aber du hast vollkommen recht, dass du Soltan Stieber lobst. Der hat jetzt mittlerweile seine Form in der Bundesliga auch gefunden und ist auch einer der Lichtblicke beim HSV. Hat jetzt in der letzten Zeit schon mal getroffen, jetzt gegen die Eintracht wieder. Also das ist ein Spiel, der langsam das Bundesliga-Format bekommt. Dummerweise hat er gegen uns getroffen, aber wir haben ja noch eine Nummer. Wir haben ja noch jemanden, der die Eintracht immer wieder vor gefährlichen Situationen absichert. Und der Alex Meyer, wie er das zweite Tor gemacht hat, also jetzt mal alle Achtung, das war ein wunderbarer Schuss.
Ja, also das definitiv. Das definitiv. Ich hatte noch so ein bisschen Angst, dass sie sich da wieder gegenseitig stören, weil ich glaube, Meyer und Aigner wollten irgendwie gleichzeitig zum Ball. War das nicht so?
Meyer und Stendera oder Meyer und Aigner kann sein, ja. Also es war wieder so eine Situation. Zum Glück hat der Meier durchgezogen und den schön mit dem Seitenverlauf in die Ecke geschossen. Das war ja wirklich astrein, wirklich gestreichelt, den Ball wieder. Das kann man nicht oft genug sagen. Das ist eine Technik, da ist der Meier, hat er mit ein Alleinstellungsmerkmal in der Bundesliga,
die Bälle so vorbeizuziehen. Den Blick, den er dann dafür hat, dass das Ding da durchkommt. Ich meine, du siehst den irgendwie die ganze Zeit nicht großartig auf dem Feld. Ich weiß nicht, die hatten da bei Sky, wo sie die Laufwege dann irgendwie mal gezeigt haben, der ist ja so gut wie gar nicht auf dem Feld unterwegs. Aber in der Situation, da ist er dann einfach auch blitzschnell. Ja.
Ja, und dann auch ein unglaublich feines Füßchen. Also er ist schon ein Spieler besonderer Qualität, ja, und war auch zu Recht, glaube ich, Spieler des Spiels. Du merkst halt, das ist ein Mann, der den Unterschied machen kann. Ich wundere mich halt, dass in gewisser Weise sonst da auch keiner ist, der mal so dermaßen einen richtig guten Abschluss hat. Ich ärgere mich immer wieder bei Inouye, denn für mich hat Inouye zum Beispiel auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Inouye jetzt diesmal auf einer zentralen Position hat diesem Spiel wirklich gut getan. Die komplette Aufstellung, die Scharf auf den Platz gebracht hat, der hat mit Pierson auf der einen, mit Stendera auf der anderen, das hat wirklich gut funktioniert. Zentral hattest du Inouye, das war offensiv ansehnlich und Inouye hat wirklich schöne Pässe gegeben und hatte auch oftmals die Möglichkeit, wirklich mal selbst zu schießen. Schade, dass das wirklich ein großes Manko von ihm ist, denn er hat mehrmals eine gute Ausgangslage gehabt.
Völlig ein Kinderschuss leider. Also Bälle auch teilweise dann wirklich hoch, wirklich meterweit übers Tor geknallt. Das war natürlich, wie du sagst, das ist ein großes Manko von ihm. Und wenn er das wirklich noch daran arbeiten könnte und da auch noch einen gefährlichen Schuss hinbekommt, ist das ein sehr kompletter Spieler. Denn wie du sagst, die Bälle, die zu verteilen, den Blick zu haben, war wirklich sehr, sehr gut am Wochenende.
Ja, und wir haben ja in der letzten Zeit öfter über Pierson gesprochen. Hat für mich auch ein ordentliches Bundesligaspiel gemacht. Ja, ich glaube, er hat durchgespielt. Ja, du merkst, langsam kriegt auch er das Feeling, mal über 90 Minuten in der Bundesliga Fuß zu fassen.
Ja, wobei ich an manchen Stellen noch finde, er verzettelt sich noch so ein bisschen, aber ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass er die Art und Weise, wie in der Bundesliga gespielt wird, dass er da noch halt einfach so ein bisschen reinkommen muss.
Ja, genau, da hast du recht, aber andererseits den Freistoß, den er gemacht hat, meine Güte, war wieder ein knappes Ding. Hätte auch genauso gut sitzen können, 1 Meter weiter hinten und das Ding wäre gut eingeschweißt worden.
Ja, ja, also das definitiv, also er kann halt schon Fußball spielen und er kann auch mit dem Ball umgehen, aber du merkst halt einfach, ihm fehlt da noch so ein bisschen die Praxis, ja, da muss man ihm dann jetzt einfach auch das Vertrauen schenken und dafür sorgen, dass er diese Praxis dann bekommen kann, dann kann der schon enorm viel bringen. Davon bin ich überzeugt.
Auf jeden Fall. Und auch nur Chipka, wenn du dir überlegst, ne? Also, hat auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich wundere mich halt nur bei der Eintracht, die ist ein Phänomen, im Positiven wie im Negativen, ne? Denn am Ende des Tages ist es wieder so, hätten wir jetzt den Podcast letzte Woche gehabt nach dem Spiel gegen Mainz, wäre ich wütend gewesen. Und wäre ich sauer gewesen, hätte ich mir gedacht, warum können die eine Führung nicht einfach mal durchbringen, ja? Weißt du, führen sie 1-0 gegen Mainz und verlieren dann noch haushoch, ja? Und jetzt dann bei einem Samstagabendspiel, Flutlichtspiel, vielleicht ist das eine besondere Motivation, dann läuft's wie am Schnürchen. Also die Eintracht ist irgendwo ein Phänomen, manchmal im Positiven, leider auch manchmal im Negativen.
Da sprichst du was sehr Gutes an.
Das haben wir schon immer, das wird sich auch, glaube ich, nie mehr ändern.
Ja, ich weiß nicht, wenn ich mir überlege, in der Saison, in der wir wirklich dann in den Europacup gekommen sind, da haben schon viele Dinge, zumindest in der ersten Saisonhälfte, wirklich gut funktioniert. Und wenn ich sehe, wir haben jetzt schon 31 Punkte, das ist erstmal eine richtig gute Nummer. Aber ich habe heute Mittag ja schon die Diskussion bei Twitter gehabt. Natürlich gab auch Spiele, die waren knapp und sind zu unseren Gunsten ausgegangen. Aber es ist natürlich subjektiv, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Eintracht in dieser Saison unglaublich viele Chancen hat und leider auch einige wirklich nicht genutzt hat. Mainz ist für mich ein Beispiel. Freiburg, da haben wir auch 1-0 geführt. Selbst so Dinger wie Hoffenheim, wo du 4-5 verloren hast, da hättest du einen Unentschieden holen können. Und selbst eigentlich auch Wolfsburg, wo du bis kurz vor Schluss 1-0 führst. Und ähnlich war die Situation auch in Leverkusen. Das vergisst man, weil das nominell große Gegner sind. Aber da haben wir eigentlich bis auf 1-2 individuelle Fehler, kam Medojevic rein, verliert den Zweikampf, zack, 1-1. Aber das waren alles Dinge. Stell dir mal vor, wir hätten hier und da noch mal ein bisschen mehr gepunktet oder hätten noch mal ein bisschen mehr Glück gehabt mit einer korrekten Schiedsrichterentscheidung. Ich erinnere an Augsburg. Da wären wir jetzt schon locker bei 40 Punkten. Ne? Und wer weiß, wie die Saison dann laufen würde. Ärgert mich ein bisschen. Manchmal musst du es ja auch auf die Motivation der einzelnen Leute schieben. Wenn du siehst, nach dem 1-0 lassen sie sich oft einmal noch den Schneid abkaufen. Aber irgendwie, natürlich könntest du zufrieden sein, weil es momentan wirklich so aussieht, als könntest du die Klasse halten. Die Frage ist, ob das der einzige Anspruch ist.
Marvin, du sprichst was sehr Gutes an. Es ist ja, dass diese Liste könntest du noch weiterführen. Du verlierst 4-5 in Stuttgart. Das waren alles Spiele. Da ärgere ich mich heute auch drüber, wenn ich das im Nachhinein sehe, Mann, was wäre da jetzt drin und so weiter und so fort. Aber ich bin natürlich auch sehr froh, dass wir jetzt die 31 Punkte haben und auch an mancher Stelle Punkte geholt haben, wo ich nie mitgerechnet hätte, dass wir einen Dreier einfahren, besonders nicht vor der Saison. Aber du hast schon recht, diese Unbeständigkeit, das ist was, das musst du ablegen, sonst spielst du einfach nicht oben mit. Und dadurch, dass der Ansporn ja jetzt ist, wir wollen oben mitspielen und wir hätten mal wieder Lust, ein bisschen auf Auswärtsfahrten, auch international zu fahren, musst du das ablegen. Und gerade so Spiele gegen vermeintlich schwache Mannschaften oder vermeintlich Mannschaften, die in der Krise sind, war es schon angesprochen, dass mein Spiel, gut, die wechseln nicht den Trainer, weil das so super läuft vorher. Dann hast du so Spiele wie gegen Stuttgart, wo du auch sagst, Mann, die waren wirklich auch total fertig und am Boden und normalerweise musst du dann so kaltschnäuzig sein, diesen Tritt am Boden noch zu machen und du hilfst den Leuten irgendwie, den Mannschaften immer wieder auf. Es ist traurig, es ist und bleibt der Aufbaugegner Eintracht Frankfurt und da müssen wir jetzt ein bisschen gucken, dass wir das vielleicht jetzt noch abstellen und dann wirklich nach oben schielen können.
Ja, das ist es halt, weil irgendwie, ich habe der Mannschaft, ganz ehrlich, vor Saison nicht unglaublich viel zugetraut. Ich habe gedacht, das ist eine Mannschaft, die ist im Wandel und da, das wird eine, ich habe echt gedacht, es wird eher so eine saure Gurkensaison, irgendwie gerade so ein Klassenhalt, weil wirklich viele Leute weggegangen sind und momentan entwickelt sich's ja besser. Und du siehst, da gibt's noch Leute, die sind noch nicht auf ihrem Top-Niveau. Severovic ist noch nicht wieder so zurückgekommen, wie er in der Hinrunde war. Manchmal stelle ich mir halt die Frage, was wäre noch möglich?
Auch berechtigt und auch sicherlich, wenn du so Spiele, auch Paderborn und so weiter, wo du wirklich blöd verloren hast, da wäre bestimmt eine Tabellensituation jetzt schon drin, wo du sagen kannst, okay, die magische 40-Punkte-Grenze hast du überschritten.
Ja. Und was machen wir jetzt? Gucken wir jetzt nach oben oder ist jetzt wirklich eins das einzige Ziel, 40 Punkte Mund abwischen nächste Saison?
Also ich sag mal, wir verlieren ja nichts, wenn wir nach oben schauen. Ich denke, es macht mehr Sinn, den Blick nach oben zu machen, weil wir sind keine Mannschaft, die gut sortieren kann, die gut sowas verwalten kann. Sondern nee. Ich glaube, wir müssen Vollgas geben. Und ich denke, mit einem bisschen Glück spielst du dann als Tabellensiebter zumindest die Qualifikation für die Europa League.
Sehe ich genauso. Also wenn wir jetzt nicht Gas geben und versuchen, noch mehr irgendwie zu holen, dann kommen wir zwangsläufig in diesen Trudel nach unten rein. Ja. Wenn wir jetzt versuchen und sagen von wegen, ja, eigentlich Ziel ist greifbar und naja, die paar Punkte schaffen wir noch irgendwie, das geht nach hinten los.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, es ist,
ja. Wir haben immer noch bedenken, wir reden immer noch über die Frankfurter Eintracht.
Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Mit 31 Punkten sind auch Leute, Mannschaften irgendwann mal abgestiegen.
Ja, ja.
Also, das ist definitiv der Fall. Ich denke auch, dass die Mannschaft ja grundsätzlich diese Ambition hat, noch mehr zu wollen. Ja, auch wenn man es Woche für Woche immer wieder in Abrede stellen kann, wenn sie gegen vermeintlich Schwache verlieren. Aber wenn ich dann so Nelson Valdez höre, der ist motiviert, der hat Bock. Ja, gestern da mit der HR-Sendung, dem Heimspiel, da will er wirklich wieder angreifen, ihm kribbelt's. Ich guck mir den Eigner an, ja. Der Eigner, Dennis, du kannst es genau nochmal erläutern, was mit ihm los war, ja. Er hat die Flasche da weggehauen, aber auch nicht, weil er irgendwie einen schlechten Pups gelassen hat, sondern das ist die eigene Motivation, oder?
Wo ist es? Also ich hatte das auch nur gelesen gehabt, weil wir hatten uns ja auch da schon mal drüber unterhalten gehabt. Wir waren alle erst davon überzeugt, oh, was regt der sich über diese Auswechslung auf? Mann, hat der einen Hals auf ein Schaf. Aber das war wohl nicht, also zumindest laut Aussage von Aigner, nicht der Fall, dass er sich über den Schaf aufgeregt hat, sondern er hat sich tatsächlich angeblich über sich selbst aufgeregt. Es war eine Situation gewesen, er hat einen Ball verloren und die gesamte Mannschaft ist zurückgerannt und er ist gejoggt. Er war wohl fertig, er war blöd, konnte sich nicht mehr motivieren, konnte nicht mehr beißen. Das hat Schaf erkannt, mit dem Co-Trainer abgestimmt. Dafür kam dann Kittel. Und in der Situation, wo die Emotionen mit dem Eigner durchgegangen sind, war wohl, zumindest laut seiner Aussage, nicht begründet, dass er sich nicht über die Auswechslung selbst aufgeregt hat, sondern über sich selbst, dass er nicht dieses nochmal 120% geben, nochmal über die Schmerzgrenze gehen, sondern da eher, okay, ich jogge jetzt mal zurück, ich bin platt und akzeptiere es, sondern gegen dieses müde sein ankämpfen, das konnte er sich nicht mehr motivieren und das war wohl der Grund, weshalb er dann diesen Ausraster bekommen hat.
Aber das zeigt doch, dass da eine enorme Motivation in der Mannschaft drin ist und das musst du da jetzt nutzen, indem du die Jungs bei jeder Sekunde nach vorne peitschst und sagst irgendwie, was weiß ich, rechnerisch können wir Wolfsburg noch von Platz 2 verdrängen, ja, Gas geben.
Ja, ich glaube, dass mit Aigner sowieso einen Spieler hast, der unglaublich viel Bock auf Fußball einfach hat. Und der ist motiviert, der will immer Gas geben und der hat ja nach einem schwierigen Saisonanfang wirklich noch aufgeholt, wenn ich überlege, der hat jetzt auch schon 7 Saisontore, ja. Und da ist einfach jemand da, der will immer Fußball spielen, will immer an seine Grenzen gehen und ist aber auch mal sauer über seine eigene Leistung, wenn er nicht das auf den Platz bringen kann, was er sich erdacht hat. Das ist eine gute Einstellung. Und da kann er auch ruhig mal sauer sein, da kann er ruhig von mir aus auch mal eine Plastikflasche kaputt treten. Wenn das alles, wenn dieses Niveau so hoch bleibt, dass er einfach immer Bock hat, dann können wir, glaube ich, alle zufrieden sein.
Da hast du was Richtiges genommen.
Weil er ist ja, wie du ja auch schon richtig festgestellt hast, ist er ja nicht der Einzige, ja. Seferovic ist da ja auch viel unterwegs, auch wenn der momentan die Leistung nicht auf den Platz bringt. Ich fand, ein Inouye ist hoch motiviert. Ein Kittel hat mir auch gut gefallen. Also da sind ja einige dabei, die extrem momentan motiviert da über den Platz rennen. Ja, das musste jetzt alles irgendwie nur noch in die richtigen Bahnen lenken.
Da hast du recht. Was auch noch ist, was mir noch eingefallen ist zu der ganzen Sache, sollte die Eintracht das jetzt lieber verwalten, nächstes Jahr angreifen? Ich denke, das ist das beste Bewerbungsvideo, was du machen kannst für potenzielle Spielerverpflichtungen, wenn du zeigst, wir haben Bock, wir geben alles, auch die Fans wollen das sehen, die wollen sehen, da wird gekämpft, da wird angerannt, das ist, kein Mensch will diesen italienischen Mauerfußball sehen und dann hast du mit Glück vielleicht mal 1-0 gewonnen oder einen Unentschieden rausgeholt gegen großen Gegner. Das will doch keiner sehen. Du willst sehen, dass die anlaufen und es versuchen und dann kriegst du halt mal eine Klatsche, aber die nächste Woche musst du eine Reaktion sehen, dann läuft's auch mal. Ich denke, das Potenzial ist da und gerade auch im Hinblick auf das gesamte Fan-Konstrukt, auch ein Spieler, der eventuell verpflichtet wird, muss ja im Endeffekt in gewisser Hinsicht ein Fan der Eintracht werden. Sonst sagt er, ach, was will ich denn bei dem Scheiß, weil mit Geld können wir die Spieler nicht locken. Da können wir niemals mit den großen Clubs in Anführungszeichen, aber Wolfsburg, die dann mal einen Geldsäckel aufmachen, die brauchen nicht die Stimmung, die brauchen nicht Hurra-Fußball theoretisch zu spielen. Die bezahlen ein bisschen mehr und können damit die Spieler locken. Ich denke, die Eintracht muss sich da auf ihre Tugenden verlassen und sagen, okay, wir sind eine Mannschaft, die Bock hat, Fußball zu spielen. Wenn du auch Bock hast und in das Konzept passt, bist du willkommen und dann passt das auch.
Viele wahre Worte, ja.
Und was sagt er jetzt zum Gegner, HSV? Ich meine, was ich schon irgendwo beachtlich fand, dass du nicht wirklich gemerkt hast, denn das hast du ja auch schon mal erwähnt, dass die ab der 65. Minute mit 10 Mann gespielt haben. Ist es im modernen Fußball so?
Das ist halt immer so, wenn du als Mannschaft gegen die Eintracht antrittst, weil da ist ja man weniger auf dem Feld, für dich als Mannschaft eher immer ein Vorteil.
Es ist komisch, der René sagt schon richtig, die Bayern können sowas ausnutzen. Das müssen wir wirklich ganz offen sagen. Wenn die Bayern gegen nur noch 10 Spiele spielen, reißen sich Lücken auf, es tun sich Lücken auf, über die dann nur noch gespielt wird. Der Ball wird schnell laufen gelassen. Die Eintracht bekommt es nicht hin, zumindest meistens nicht hin, diese Schwäche des Gegners auszunutzen, sondern man hat dann manchmal das Gefühl, ach, da brauchen wir jetzt nicht mehr so Vollgas zu gehen, fahren wir ein bisschen runter. Auch jetzt am Wochenende war in der, glaube ich, 80. Minute auch ein katastrophaler Konter dann nochmal, schön gehalten vom Trapp, aber da kann es dann 2-2 stehen, da denkt auch jeder, wie kann das passieren? Die sind ein Mann mehr und bekommen dann noch so ein blödes Ding. Der Beister hat es, glaube ich, dann verschossen gehabt. Klar, der war fit, der wurde eingewechselt und so weiter. Das ist alles, was dafür spricht. Aber es ist schon was, die Eintracht scheint nicht in der Lage zu sein, das auszunutzen. Und da zu deiner Frage, Marvin, im modernen Fußball mit einer richtigen Mannschaft kann man es, denke ich, noch ausnutzen. Aber im Großen und Ganzen scheint es auch zu kompensieren zu sein.
Ja, können wir da wieder froh sein, dass wir wenigstens einen richtig guten Torwart haben, der das ein oder andere Ding dann auch wieder für uns raushaut, ne?
Ja. Oh ja.
Also was macht ihr eigentlich da im Hintergrund? Kocht der gerade Reis?
Kocht Reis?
Ja, ich höre da immer so ein Gegrusel hier in diesem Hintergrund.
Das ist dein Hintergrund, wenn überhaupt.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin hier ruhig. Nun ja, ich wollte es nur mal böse erwähnen. Naja gut, aber können wir froh sein, dass wir einen Kevin Trapp da haben, der sichert uns ein ums andere Mal.
Oh ja.
Den Bobbes.
Ne? Also das ist, hat er glaube ich nicht zum letzten Mal gemacht. Zumindest nicht, wenn ich mir unsere Abwehr so angucke.
Ja, die Abwehr, das ist halt immer noch so ein bisschen... Naja, Matlock ist jetzt kein Mann für die Perspektive der Eintracht, in den nächsten Jahren weiterhin in der Innenverteidigung zu stehen.
Definitiv nicht. Also gerade das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen bei dem 1-1. Man kann mit einem Matlock auch nicht auf Abseits spielen und generell gehört er einfach in diese Riege. Langsames Spiel ist okay für ihn. Sobald das Spiel schnell wird, hat er seine Probleme.
Ja. Ja, das merkst du. Also sowohl beim Abseits mit dem schnellen Rausrücken, aber du hast es auch gegen den HSV, aber auch schon gegen andere Gegner gemerkt, wenn es irgendwie um schnellen Konter geht und er irgendwie flugs nach hinten muss. Geschwindigkeit ist nicht seine Stärke. Ja? Er hat Erfahrung, er hat Übersicht, aber Sprintmeister wird er jetzt nicht mehr.
Glück kann er einiges mit gutem Stellungsspiel wettmachen, aber eben nicht alles.
Ja, naja gut, die Eintracht bleibt konstant in konstant und wir wissen, dass wir uns auf nichts sicher gefasst machen können, außer dass es wahrscheinlich in der nächsten Zeit weiter so spannend wird. Aber wenn wir jetzt uns die nächsten Spiele angucken, heißt es ja, in Köln müssten wir dann wieder verlieren, ne?
Um normalerweise die Reihe fortsetzen zu können.
Ja, stimmt. Also völlig richtig. Normalerweise laut dieser Statistik momentan ein machbarer Gegner, meiner Meinung nach zumindest. Das ist sowieso gefährlich, wenn ich das sage. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Immer optimistisch getippt und dann total untergegangen. Also gegen Köln könnte es schwierig werden.
Ja, ich meine, es ist wieder ein Gegner, der ähnlich tabellarisch steht wie zuvor Mainz. Die haben wir auch grandios verloren.
Ja, Köln ist halt auch immer, die sind halt auch motiviert, ja. Also da ist es halt auch schwierig, wenn die einen guten Tag haben, gehst du da halt als Mannschaft auch gerne mal unter, ja. Da haben sich schon andere schwer getan.
Ja, klar, ich meine, für Köln ist es die erste Bundesliga-Saison nach einer Dürreperiode in der zweiten Liga, ja, was ja für immer, für alle, auch gerade auch Traditionsvereine, immer so ein, ja, einfach ein Problem darstellt und keine schöne Zeit. Das, und jetzt ist die Stimmung, das Umfeld ist gut. Du hast wirklich alles richtig gemacht in Köln. Du hast auf einen Trainer gesetzt, der ungemein unaufgeregt ist. Du hast mit Schmadtke einen Manager installiert, der wahrscheinlich für mich zu den besten 5 Managern in der Bundesliga gehört, ja. Und also da läuft schon vieles richtig. Die Mannschaft tut sich ein bisschen schwer, ist aber noch nicht auf einem Abstiegsplatz. Das Ziel ist ja, das einzig wirkliche Ziel ist ja der Klassenerhalt. Das ist momentan auf jeden Fall noch drin. Und bei so einem Prestigeduell Frankfurt gegen Köln, da kann es natürlich immer rund gehen. Erinnere mich an das Heimspiel, da war zum ersten Mal in der Saison richtig grandiose Stimmung, ja. Ich glaube, in Köln wird es nicht anders sein.
Ja, ich meine, die Kölner sind ja auch bekannt dafür, dass die gerne Gas geben als Fans, was jetzt Unterstützung der Mannschaft und so weiter angeht. Manchmal geben sie auch ein bisschen zu viel Gas, aber ja. Also da wird auf jeden Fall Stimmung im Karton sein, davon kannst du ausgehen.
Ja, und du hast halt auch Spiele, wenn du dir überlegst, ne, an Lehmann, wie gut der sich in die Bundesliga zurückgefunden hat. Ich meine, ehrlich gesagt, ist es ja so, ich meine, Lehmann war bei der Eintracht und ich habe nicht mehr viel auf ihn gesetzt, denn die Saison, die er gespielt hat bei der Eintracht, war wirklich nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Und jetzt mit Köln ist er der zentrale Mann, ja. Wenn du dir das letzte Spiel anguckst, was die Kölner hatten gegen Bayern München, da muss ich auch sagen, die waren keineswegs chancenlos gegen den FC Bayern München. Natürlich nutzen die Bayern ihre Möglichkeiten gnadenlos aus, aber Köln hat Paroli geboten und deswegen ist ein 4:1 bzw. ein 1:4 aus Kölner Sicht auch kein dramatisches Ergebnis. Zwischenzeitlich hat Uche ja verkürzt. Also das ist, der Mannschaftsgeist stimmt und eine einfache Partie wird es für die Eintracht halt wirklich auf gar keinen Fall.
Nee, das definitiv nicht, aber wir spielen schon einfache Partien.
Ja, wir in der Bundesliga haben keine einfachen Partien, ne? Als Eintracht, da hast du in der Regel immer knappe Dinge oder wo du halt ganz klar normalerweise unterlegen bist und nur mit Glück halt mal was holst, ne? Also ich meine, ich glaube, die Bayern haben momentan relativ wenig Probleme in der Liga, wie gesagt, aber Köln hat da gut Paroli geboten. Es wird auf jeden Fall ein Ding auf Messerschneide, Sonntag, gut für uns, jetzt nicht ganz so dramatisch, es ist auswärts. Ich glaube aber, die Hütte wird voll, von dem, was ich so gehört habe, wird das Auswärtskontingent, wie sollte es für Eintracht-Fans anders sein, komplett ausgenutzt.
Ja, habe ich auch gehört. Liegt ja auch quasi vor der Tür. Also.
Das stimmt.
Magst du auch nur, weil du da wohnst?
Naja, komm, also wie weit ist in Köln von Frankfurt weg? Das sind anderthalb Stunden
250 mit dem Auto. 250 Kilometer.
Also was? Das ist ja, das ist ja nix.
Ja, also ja, von Frankfurt aus sind es ein bisschen weniger, aber von uns hier zu Hause aus sind es, glaube ich, knapp 2,50.
Ja, du bist halt echt ratzfatz unten dort auf jeden Fall. Das ist gar keine Distanz. 5:30 ist auch eine akzeptable Uhrzeit. Das ist nicht so wie gruselig in der zweiten Liga oder so. Oder um 13 Uhr. Wenn du 13 Uhr zum Auswärtsspiel fahren musst, auch schon ein bisschen blöd. Aber gut, selbst das haben die Eintracht-Fans ja vorzüglicher Art und Weise oft genug gemacht. Ich hoffe nur, dass wir das nicht mehr machen müssen.
Bin mal eher gespannt. Sagen Sie, wir sind ja durchaus bekannt dafür, dass wir den Verein bei allem, was geht, supporten und dann halt auch gerne mal solche Touren dann machen, ja, wenn die Fans sonntags bereit sind, da irgendwie durch die halbe Republik zu fahren, und dann musste dann nur bis nach Köln, also klar, da ist die Hütte voll, ja. Da erwarte ich aber auch nichts anderes.
Jetzt auch mit dem Abwehrchef wieder, Das sollte ja dann auch Hoffnung machen. Ich bin auch gespannt. Was tippt ihr? Wie wird gespielt? Ein Zambrano wird wieder in die Innenverteidigung rücken. Rückt dafür ein Russ wieder nach vorne oder bleibt ein Russ mit hinten in der Abwehr? Fliegt ein Mattlung raus? Was ist denn eure Einschätzung?
Gefühlt würde ich momentan eher dann einen Mattlung rausnehmen, weil mir Hasebe auf der Position des defensiven Mittelfelds eigentlich recht gut gefällt.
Mir auch, ja.
Und ich auch der Meinung bin, dass uns eine etwas offensivere Aufstellung und Spielweise da auch ganz gut tut.
Ein Seferovic wieder spielen wird, das bedeutet, da vorne wird eh was passieren und auch ein Nelson Valdez drängt ja auf Einsatzzeiten, aber ich denke, da wird eher wahrscheinlich mal so eine Auswechslung 70. Minute oder sowas in Frage kommen.
Also Valdez würde ich jetzt noch nicht von Anfang an bringen. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ein Seferovic von Anfang an spielt. Also klar, der ist jetzt wieder da und der ist motiviert, aber es hat doch jetzt am Wochenende ganz gut funktioniert. Warum denn jetzt auf Biegen und Brechen den wieder reinbringen?
Da hast du natürlich recht.
Spielpause mehr kann ihm jetzt auch nicht unbedingt schaden.
Ich sehe es grundsätzlich ähnlich. Ich würde den einzigen Wechsel, den ich vornehmen würde, wäre Mattlung raus und für ihn Zambrano rein. Ich würde ansonsten mit genau der gleichen Aufstellung spielen.
Genau.
Auch wieder Inui und Seferovic hat sich in den Spielen zuvor nicht wirklich angeboten. Er muss auch sich jetzt erstmal wieder in die Mannschaft reindrängen. Finde ich einfach, ist gar kein Drama. Lass ihn mal ein bisschen schmoren. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, ja. Und du hast ja dann, es ist auch gut, wenn du auf der Bank denn die ein oder andere Möglichkeit hast, im Zweifel, wenn du siehst, okay, Inui kommt zum Beispiel gegen die Kölner nicht gut an. Das kann ja durchaus möglich sein. Du hast ja ordentliche Kanten auch bei den Kölnern. Ja, du hast auch jemanden wie, was auch, wenn es mal körperlich geht, gegen einen Vogt und so weiter und so fort, wenn es da Duelle gibt, die Inui in der ersten Halbzeit kontinuierlich.
Ja, da war er wieder weg.
Sehr seltsam, dass heute der Stream immer mal abbricht hier von Marvin. Aber ja, er hat völlig recht natürlich, dass ein Inui eventuell dieses körperbetonte Spiel, was die Kölner spielen können teilweise, dann sicherlich seine Probleme haben wird. Aber genauso sehe ich auch das Problem beim Piasson. Also denke,
die ja, sind das beide. Stimmt, das ist auch noch so ein bisschen die Frage. Das ist halt auch, ja.
Schwierige Geschichte, aber wir lassen uns überraschen, was da jetzt kommt.
Ja, ich glaube, bei Pearson kommt es dann halt wirklich mehr drauf an, dass du ihm dann das Vertrauen gibst, dass du ihm auch die Chance gibst, sich mal in sowas da irgendwie reinzubeißen. Ich meine, wenn du sagst, er soll in der Bundesliga Fuß fassen können, dann musst du ihm auch die Möglichkeit geben, so ein Spiel mal zu machen.
Ja, ja, das stimmt, ja.
Hallo?
Ja, Marvin.
Ah, da ist der Marvin wieder.
Also es ist unglaublich, was hier heute los ist. Ganz komisch, tut mir leid. Ja, aber gut, bis wann habt ihr es gehört, was ich gesagt habe zu Inui?
Dass eben mit den Spielern Vogt und so weiter, dass da schwierig werden kann, sich durchzusetzen.
Genau, und wenn es so ist, und dann du merkst es in der ersten Halbzeit, dann hast du in der zweiten Halbzeit optimale Möglichkeit, mit Seferovic jemanden einzuwechseln, der dann eine ganz andere Körperlichkeit an den Tag bringt. Ne?
Ja.
Also ich würde es erstmal so machen, wie gegen Hamburg, und dann hast du die Möglichkeiten zu wechseln, wenn es anders nicht geht.
Da sagst du was Richtiges. Wir hatten nur noch mal kurz gesagt, dass Pearson natürlich auch ein Kandidat ist, der mit körperbetonten Spiel Probleme haben wird oder haben kann. Muss man natürlich dann gucken, ob du dann sagst, du wechselst da vorne zweimal und hast eventuell einen Seferovic und ich weiß nicht, wie es mit einem Valdez dann aussieht.
Gut, wäre auch eine Möglichkeit, ne? Aber ich kann mir ebenso auch vorstellen, dass gerade ein Pearson wieder den Unterschied machen kann in einem potenziell engen Spiel, ne?
Ja.
Mit Freistößen. Also da, ich bin mir eigentlich, ich muss sagen, das hätte ich vor der Saison nicht gedacht, aber ich bin zufrieden mit den Offensivqualitäten der Eintracht gegenwärtig, ja? Also das ist wirklich das, wo ich mir am wenigsten Sorgen mache. Ganz ehrlich, Jungs, macht ihr euch keine Sorgen darüber, dass Zambrano jetzt einfach so reinkommt, denn für mich war der auch in den Spielen, wo er gespielt hat, in der letzten Zeit nicht wirklich super.
Also da denke ich eigentlich, dass er einfach ein bisschen Spielpraxis noch braucht. Es ist tatsächlich so, dass, wie du sagst, dass er nicht an sein Potenzial rankam, die letzten Spiele. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und besser als ein Mattlung, muss ich wirklich sagen, ist er allemal, auch wenn er da so blöde Situationen hatte, wie das letzte Mal diese gelben Karten und so weiter. Aber so dieses Rausrücken und so weiter, das ist alles. Und auch von der Geschwindigkeit, den Bällen hinterher zu laufen, ist eine ganz andere Geschichte als ein Mattlung in der Abwehr. Also definitiv Mattlung raus, Zambrano rein. Habe ich keinerlei Bauchschmerzen dabei. Ich
auch nicht.
Nee, nee. Ja, da auch nicht. Ich muss mir sagen, machen wir so ein bisschen Sorgen momentan um Zambrano. Ich finde, das ist da die ganze ungeklärte Vertragssituation, dass Ding auch noch nicht klar ist, wo er jetzt hinwechselt. Das, wir haben ja in der letzten Woche, glaube ich, nee, haben wir ja nicht drüber gesprochen. Vorletzte. Aber ja, genau, das ist dann halt so wahr. Da wird ein Foto gemacht, dass er gerade nach Mailand fährt. Das sind alles ungünstige Situationen, die finde ich. Zusammen mit der Tatsache, dass er momentan nicht wirklich regelmäßig spielt und wenn er spielt, auch nicht großartig überragend spielt, die lassen mich momentan an dem Gesamtkonstrukt in der Defensive einfach ein bisschen zweifeln. Er muss auch wieder zu seinem regelmäßigen Spiel finden.
Du recht, sagst du was richtig. Also stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist definitiv, ist da viel mehr Potenzial da, was nicht abgerufen werden konnte bis jetzt. Und ich hoffe auch, dass er vielleicht ja jetzt diesen Schalter umlegen kann wieder gegen Köln.
Ja, auch interessant, dass eigentlich auch ein Anderson wieder auf die Bank rotiert ist, ne?
Ja, das ist auch anscheinend, bietet er sich überhaupt nicht an, denn wenn du lieber einen Matlung spielen lässt, schon deutliches Zeichen.
Genau der Punkt. Wenn du lieber Matlung spielen lässt, ist ja, was ja gar nicht böse gegen Matlung ist, aber der ja eigentlich nicht mehr, von dem du nicht unbedingt erwartest, dass es noch das Bundesliga-Format hat, ne?
Zumindest sollte kein Spieler sein, der viele Spiele über 90 Minuten machen muss. Auch wie du richtig sagst, das ist eigentlich, glaube ich, diese Verpflichtung damals, diese notgedrungene Verpflichtung noch schnell. Das war super, dass das alles geklappt hat, aber da hat sich, glaube ich, keiner gedacht, ach hier, super, da haben wir jemanden, den können wir hier 16, 17 oder 20 Spiele von Anfang an spielen lassen. Das ist definitiv nicht der Fall.
Nee, er war ja eigentlich immer in der Planung eher als Ersatz, als Ergänzung. Da muss halt schon viel passieren, wenn du ihm jetzt trotz dessen, was wir ja quasi gerade auch an Schwierigkeiten festgestellt haben, einen Vorzug gibst vor einem Anderson. Also.
War er denn, ich glaube, Anderson war krank, ja, wenn ich das richtig mitbekommen hatte, war ja aber jetzt zumindest ja wieder im Kader. Ja, schon ungewöhnlich. Marvin hat es richtig gesagt, er hat sich im Endeffekt, die Rotation hat auf der Bank geendet. Das ist natürlich auch schade, weil du jetzt gerade jemanden hattest, der motiviert war, weil die Vertragsverlängerung ja geklappt hatte. Komisch, aber hoffen wir
ja, einfach mal. Ja, wobei ich schon denke, dass Anderson der Profi genug ist, dass der sich da auch aus dieser Banksituation wieder raus rotiert. Ich meine, wenn du jetzt noch irgendwie ein, zwei Spiele hast, wo du wieder das Problem hast, dass ein Tor verursacht wird, weil ein Matlung es nie schafft, rechtzeitig irgendwie die Abseitsfalle da aufzumachen, dann hast du dann Anderson auch ganz schnell wieder, dass er eine Chance da hat, auf dem Platz zu stehen von Anfang an.
Echt, ja. Obwohl wir natürlich mit der Option Russ das immer noch, wie du hast vorhin schön gesagt, René, du würdest auch momentan lieber den Hasebe auf dieser Sechser-Position sehen. Sie geht mir haargenauso. Das bedeutet, du hast einen Russ und willst du einen Russ wirklich dann rausnehmen für einen Andersen? Macht eigentlich auch keinen Sinn.
Ich würde, ja, also momentan bietet sich das ja auch nicht an. Ich würde das dementsprechend genauso lassen. Und Russ drängt sich halt einfach in dieses Team. Ne? Ja. Russ macht ja auch sehr solide Partien. Hasebe ist auf seiner Position richtig, richtig stark. Ja, also Hasebe kommt ja auch langsam in dieses Format, was wir uns Anfang der Saison erwünscht haben. Also langsam findet diese Elf zusammen. Blöd nur, dass du wahrscheinlich zur neuen Saison dann dir wirklich zwei neue Innenverteidiger suchen musst. Ich gehe davon aus, dass Zambrano den Vertrag bei der Eintracht nicht verlängert. Und Matlock wird dann ebenfalls keine großartige Rolle mehr spielen. Das ist dann die Position, die es neu zu besetzen gilt. Ne?
Ja, dann brauchst du definitiv zwei neue. Ja, also, einer wäre zu wenig. Ein Russ ist halt auch immer der Kandidat, den du dann mal irgendwie mit nach vorne nimmst, also den kannst du auch nicht dauerhaft als Innenverteidiger irgendwie mit einplanen, weil du den halt auch gut verwenden kannst. Wenn ein Hasebe mal irgendwie eine vors Bein bekommen hat oder was auch immer, also
und bloß niemals in der Saison mit zu wenig Innenverteidigern gehen und auch nicht. Keine Rückrunde oder so weit und so weiter, da haben wir ja ganz schlechte Erfahrungen.
Definitiv nicht. Nicht nur irgendwelche, sie sind gerade frei und haben keinen Vertrag, Verpflichtungen machen. Das ist ja, ja auch vollkommen Banane.
Aber positiv, um jetzt nochmal ganz kurz zum Spiel gegen Hamburg zurückzukommen, ich bin sehr erfreut darüber, dass ein Alexander Meyer die Kritik, die es in den letzten Tagen gab an ihm, jetzt unter anderem auch von Hübner und so weiter und so fort, nach dem Mainz-Spiel, nachdem es auch alles irgendwo verbal stattgefunden hat in der Presse, was mir nicht gut gefallen hat, fand ich es umso besser, dass er das jetzt auch wieder mit Toren beantwortet hat. Das ist das Einzige, was ich wirklich gelten lasse. Auf dem Platz Leistung zeigen, denn da kannst du alle Kritiker Lügen strafen. So ist es gut, so muss es sein. Mich hat es ein bisschen genervt, dass es nach dem Mainz-Spiel ein bisschen hin und her ging. Das fand ich ein bisschen unnötig und auch unwürdig. Aber es zeigt, ja, dass Hübner nicht immer der größte Freund von einem Alexander Meyer ist.
Ja, das stimmt. Ganz großer Sport von Alex Meyer am Wochenende. Und so hilft er uns, so brauchen wir ihn. Und vielleicht, wenn es geholfen hat, dass er ihn ein bisschen angestichelt hat. Im Interview mit Sky hatte Alex Meyer dann nur gesagt gehabt, er hat sich ein bisschen gewundert, warum das öffentlich gemacht wird. Er hätte es gerne intern geklärt. Aber gut, so äußert er sich jetzt auch mal öffentlich über die Medien zu dieser Kritik. Und da merkt man ja schon, das war auch eher mit einem Augenzwinkern gemeint und so weiter. Also ich weiß gar nicht, ob das nicht auch ein bisschen hochgepusht wurde wieder von den Medien.
Kann gut sein. Hab mich trotzdem drüber gewundert. Kann aber gut sein, dass es ein gefundenes Fressen für die Medien war, um halt mal ein bisschen wieder was reinzubekommen, denn irgendwo brauchst du bei solchen Spielen wie gegen Mainz vielleicht auch einen Sündenbock, an dem du dich halt auch mal abarbeiten kannst. Ne? Mhm. Kann sein. Aber solange das immer so positive Resultate mit sich
bringt,
zieht, dann ist es okay. Ja.
Ja.
Aber gut, Hübner wird bald sowieso genug Arbeit haben. Wir haben es eben angesprochen, die Position in der Defensive. Da muss er dann sehen, wen er an Land ziehen kann.
Naja,
Meyer wird auf jeden Fall noch eine Weile bei der Eintracht verweilen. Mit dem neuen Vertrag. Da müssen die eh noch ein bisschen auskommen, ne?
Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Hübner da schon Ideen hat, wen er da perspektivisch an der Angel hat. Und also der wird sich da schon frühzeitig drum kümmern. Ich meine, dem ist ja auch klar, dass wenn bisher in dieser ganzen Diskussion mit einem Zambrano da keine Einigung irgendwie erzielt wird oder man sich da nicht irgendwie annähert, dass das Thema dann einfach wahrscheinlich durch ist. Ja, also da ist er ja auch erfahren genug.
Ja, genau.
Ja, lass mich mal auf unseren schlauen Plan gucken. HSV ist durch. Köln, bei Köln fehlt uns noch eine entspannte Tipprunde. Herr Dennis, was tippen Sie denn ganz entspannt?
Also leider habe ich ja die letzten Male gegen vermeintlich machbare Gegner immer sehr schlecht getippt. Ich bin aber trotzdem wieder mutig, tippe ein 2-1 für die Eintracht.
Marvin?
Ja, nee, 1-1.
Warum 1-1?
Ja, irgendwie habe ich so ein typisch mäßig gutes Gefühl. Also 1-1, besser wird's nicht.
Ja, gegen HSV hast du auch noch 2-2 getippt.
Tja, vielleicht ist es ja alles von mir so gewollt. Mehr Motivation für die Eintracht.
Ja, ich lasse meinen Tipp von letzter Woche stehen. 3-0 für uns. Zack, bumm.
Oh, okay.
Ja. Da rappelt's im Karton. Gewaltig.
Kann er machen.
Warum auch nicht, ne?
Warum auch nicht?
Ja. Vielleicht trifft die Eintracht wieder so gut wie Václav Kattler jetzt momentan wieder in der tschechischen Liga. Scheint ja ein ums andere Mal wieder das Tor zu finden. Freut mich ja für ihn. Wenn gleich wir dann auch im Sommer dann sehen müssen, wie das dann weitergeht. Ne?
Ich habe mich ja halb kaputt gelacht, als ich gestern diesen Tweet gesehen habe, wo dann irgendwas stand drin. Dieser Kattler von Prag, der hat schon wieder getroffen. Den müssen wir im Auge behalten.
Mhm. Ja. Ja, es ist halt, in Tschechien trifft er und das in Regelmäßigkeit. Da muss ich nochmal die Frage gestellt werden, wie das dann halt aussieht. Ich meine, den Torinstinkt hat er, den Riecher auf jeden Fall. Ob das noch umgesetzt werden kann für die Bundesliga, das bleibt dann wirklich die Aufgabe der Eintracht, denn im Sommer kommt er wieder zurück. Irgendwie nur eine merkwürdige Situation. Weil er fällt ja nicht so zurück. Stell dir mal vor, ich meine, du kannst ihn nicht vergleichen mit einem Fenin, aber ein Fenin hat dann selbst auch in der tschechischen Liga, als er zurückgegangen ist, wieder massive Probleme gehabt und hat es eigentlich nicht geschafft. Aber Kattler ist eigentlich genau in dem Moment wieder da. Ja? Und das ist halt das, was mich wundert.
Da bin ich auch froh, dass er nicht jetzt komplett untergegangen ist, weil sonst kannst du mit dem Spieler wirklich gar nichts mehr anfangen. Und so, wenn er sich da weiterhin anbietet, hast du auch, wenn es bei der Eintracht weitergehen sollte, die Möglichkeit, zumindest wieder ihn zu verkaufen und auch nicht für wenig zu verkaufen, wenn er sich da anbietet. Da denke ich, geht dann schon was. Aber vielleicht können wir ja auch gut mit ihm arbeiten ab nächster Saison.
Schauen wir mal, genau. Ab 1.4. bekommt die Eintracht einen neuen Bereichsleiter Medien und Kommunikation. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Ja,
haben wir. Auch ganz interessant. Ja, Thema. der Herr Markus Jestedt, der war, den kennt ihr sicherlich, war auch zuletzt, glaube ich, bei Sky und davor auch mal bei Sport 1 und so weiter und so fort. Also jemand, ein Kommentator hauptsächlich gewesen, auch mal Interviews gemacht und so weiter und so fort. Großartig in den Medien präsent eigentlich gewesen. Und jetzt verstärkt er das Team der Eintracht. Ich bin mal gespannt, wie sein genauer Wirkbereich aussieht, nachdem zuvor vor einigen Jahren ja schon mal ein Vertrag geschlossen wurde, der dann auf vehementes Dafürhalten von Fee ja wieder aufgelöst wurde mit einer anderen Person. Ich habe jetzt sogar den Namen vergessen. Wisst ihr das noch?
Wie ist die Person? Nee, ich komme jetzt auch gerade nicht drauf.
Oliver Forster? Ich weiß es nicht.
Ich glaube ja.
Ja, ne, ich kann ja sein, bin jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Genau,
ja,
Oliver Forster war das, ja.
Oliver Forster, ne, ja, genau. Aber Markus Jestedt ist eine ganz, das ist eine durchaus solide Nummer. Ich meine, mit 30 Jahren journalistischer Erfahrung bin ich mal gespannt, wie er den Bereich weiter vorantreibt. Solange es vielleicht auch dazu kommt, dass der Eintracht TV-Bereich ein bisschen professioneller wird und ein paar professionellere Interviews geführt werden, das würde mich schon freuen. Ich glaube aber, da wird er im Endeffekt gar nicht so wirklich viel mit zu tun haben.
Lassen wir uns überraschen.
Weiß ich nicht. Also theoretisch müsste es ja mit in das Ressort fallen. Und wenn du jemanden hier hast, der 30 Jahre journalistische und Medienerfahrung hat, dann wäre es ja blöd, wenn du den für so ein Angebot nicht auch verwendest und dir da auch die Expertise, die du ja sowieso schon hast, irgendwie zu eigen machst und versuchst, das Thema noch ein bisschen zu professionalisieren.
Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall. Und du hast ja da wirklich noch einige Stellschrauben, an denen du arbeiten kannst, ja. Das Eintracht TV wird anscheinend sehr gut angenommen und es gibt ja viele Leute, die das mittlerweile auch nutzen. Es kommt ja auch viel Content, das muss man ja mal sagen, muss man auch mal lobend erwähnen. Aber da gibt es schon noch die ein oder andere Möglichkeit, das dementsprechend zu professionalisieren. Ich denke, da hat die Eintracht sich jemanden geholt, der auf jeden Fall mit so langer Erfahrung auch weiß, was man da noch tun kann. Und ich glaube, René, wir sollten den uns mal genauer vornehmen. Müssen wir mal schauen.
Ja, irgendwie müssen wir an den Herrn mal rankommen. Eigentlich müsste ja, wenn er hier Leiter Medien ist, müsste das ja eigentlich relativ einfach sein. Mal sehen.
Jo. So sei es.
Herr Marvin, Sie sind ja hier der Themenexperte. Haben Sie noch weitere Themen, die Sie irgendwie aus dem Hut ziehen wollen?
Nee, ich habe jetzt, also von mir aus habe ich jetzt nichts mehr. Also ich meine, ja, keine Ahnung. Ich meine, das, was jetzt in den letzten Tagen ja immer ein bisschen rumgegangen ist, ich meine, das haben wir jetzt alle. Hattest du ja auch vorher gesagt, wolltest du ja gar nicht großartig thematisieren.
Ja, aber es passt gerade so schön da rein.
Ja, gut, jetzt muss ich das auch noch ansprechen. Ja.
Naja, nee, gut. Dann spreche ich das an. Es gab da diese Aktion auf der Rückfahrt in der Bahn nach dem HSV-Spiel, wo mal wieder einige Fans meinten, sie müssten ein bisschen über die Stränge schlagen, was das ausgewählte Liedgut angeht. Und wie das so oft der Fall ist, gibt es meistens relativ wenig Menschen, die sich zu so einem Thema äußern. Außer du, Marvin, du bist ja bekannt dafür, dann auch gerne mal den Leuten zu sagen, wenn sie was falsch machen, was ja auch richtig so ist.
Ja, es kommt, natürlich kommt es auch immer drauf an, aber ich meine, wenn du dann so eine Wut im Bauch hast, gibt halt gewisse Dinge, die gar nicht gehen. Dennis war ja dabei, ja. Also ich meine, wir sind ja gemeinsam mit der S-Bahn dann gefahren. Typen sind mir vorher schon aufgefallen und dann, nachdem sie dann das zweite Mal dieses unsägliche Lied dann gesungen haben, war es mir dann auch zu bunt. Hat mich dann ein bisschen gewundert, dass es dann so Wellen geschlagen hat. Gut, ich habe einen Tweet abgesetzt, aber ich glaube, es war auch eine Dreiviertelstunde danach. War dann lustig, dass ja auch eine FR-Reporterin das mitbekommen hat. Und so hat es halt seine Kreise gezogen. Weil es gibt halt gewisse Dinge, wenn du überlegst, die Jungs, die habe ich auch, glaube ich, noch nie im Stadion gesehen. Ne? Also die sind mir noch nie aufgefallen. Ja? Das sind halt auch keine, wo ich jetzt sagen würde, hier, das sind so, weißt du kennst so Gesichter und ich kann mir eigentlich Gesichter ja sowieso ganz gut merken. Das sind keine Größen von der Fankurve oder so gewesen, weißt du, aber das sind halt Leute, keine Ahnung, die, da muss ich echt sagen, da habe ich ja auch keinen Respekt davor, ja, wenn du solche Lieder singst, ja, und dann auch, ehrlich gesagt ist es ja so, du relativierst viele Dinge, die in der deutschen Vergangenheit da passiert sind, und da habe ich keinen Bock davor, und wenn du dir nicht überlegst, dass es so viele tolle Sachen gibt, die Eintracht macht, hier, Fahrt nach Yad Vashem, dann das Jeboa-Haus, so viele Dinge, die für Aufklärung gegen Rassismus und so weiter und so fort sind, die Eintracht als bunten Verein, als offenen Verein darstellen, habe ich halt keinen Bock, dass irgendwelche paar Idioten das ganze Renommee der Eintracht in ein paar Sekunden kaputt machen. Weil stell dir mal vor, Leute fahren zum ersten Mal zum Fußball, sehen das und denken sich, was sind das für Idioten? Weißt du? Das ist es halt.
Da hast du völlig recht, aber man muss auch sagen, Marvin, aus der Fanszene speziell, hätte man sowas sowieso, da das ist meiner Meinung nach, die hätten eher dann noch mehr durchgegriffen, anstatt nur zu sagen, ihr Trottel, wenn ihr keine Ahnung von Geschichte habt und so weiter, sondern da hätte es, glaube ich, dann Fäuste gehagelt, weil insbesondere die UEFA da, glaube ich, auch nicht zu spaßen auferlegt ist, wenn es gerade auch um so Themen geht, wird das, glaube ich, auch in keiner Weise toleriert.
Ich glaube, wenn du da an die richtigen gerätst oder so, da gibt es ja auch bei den Drukes so den einen oder anderen, der dann wirklich auch eher sagt, hier, wenn du so eine Scheiße erzählst, dann klatscht es ja aber hier keinen Beifall. Da
so
hast du
ist
vollkommen
es.
Recht.
So ist es.
Also da, aber das ist natürlich, dies würden die sich, glaube ich, auch vielleicht gar nicht trauen, ja, aber hier, weißt du, jetzt machen wir mal ein Molli und lassen unsere Attitüde raushängen. Ich kann mir schon vorstellen, weißt du, die haben kein Problembewusstsein und dann kommt dann halt sowas zum Vorschein, ja, und dann wird so eine Scheiße halt gesungen, aber ganz ehrlich, dann nicht mit, die Frankfurt ist bunt und mit Eintracht-Fans, das sind für mich auch keine Eintracht-Fans, die brauchen auch nicht wiederkommen, weil so gehört sich das nicht. Eintracht ist ein toller Verein, wenn ich mir überlege, United Colors of Frankfurt, das sollte unser Motto sein und nichts anderes. Und wenn die weiter ihre Scheiße singen wollen, dann werden sie wahrscheinlich wieder bei Pegida Märschen rumlaufen. Aber in unserem Stadion haben sie nichts verloren.
Ich denke, dem ist nichts weiter hinzuzufügen.
Ja. Nee, denke ich auch. Ich bin auch froh, wenn das Thema jetzt vorbei
ist. Dann haken wir das ab und ich denke, wir können auch die ganze Folge an der Stelle jetzt hier abhacken. Die Themen, die wir uns vorgenommen haben, haben wir alle jetzt soweit durch. Jawohl. Herr Dennis muss ja sowieso, glaube ich, noch ein Ründchen arbeiten, nicht wahr?
Jawohl.
Irgendeiner
jawohl,
muss
jawohl.
Ja hier was fürs Bruttosozialprodukt tun, solange ich das nicht bin. Dann sage ich danke für die Runde, danke fürs Zuhören. Wir wünschen eine wunderbar entspannte Restwoche. Wir wünschen allen Auswärtsfahrern am Sonntag auf dem Weg nach Köln und in Köln natürlich viel Spaß. Seid friedlich, bringt Punkte mit und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Hey, hey, hey,